NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 und zur Berichterstattung unter anderem über diese Themen. Der Deutsche Ärztetag berät über Patientenversorgung und Sparzwänge, dazu auch unser Kommentar. Der Europäische Gerichtshof schützt die besonderen Rechte der Apotheker in Deutschland. Der Verfassungsschutzbericht 2008 warnt vor extremistischer Bedrohung und der Präsident des britischen Parlaments muss nach einem Spesenskandal im Parlament zurücktreten. Soll die gesetzliche Krankenkasse einem Rentner noch eine neue Hüfte bezahlen? Als der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Miesfelder, einst eine Debatte darüber vom Zaun brach, wurde er herzlos genannt und der Egoismus der jungen Generation gescholten. Miesfelder war etwas nassforsch vorgepresst und hatte ein schlechtes Beispiel gewählt. Die Frage aber, die ihn antrieb, blieb aktuell. Was kann unser Gesundheitssystem leisten und zu welchem Preis? Beim Deutschen Ärztetag sind es nun die Ärzte, die davon reden, dass die gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr alles für alle bezahlen können. Die Politiker widersprechen. Aus Mainz, Lutz Heiser.
Mehr Geld fürs Gesundheitssystem oder künftig rationierte Arztleistungen, gestaffelt nach dem Bedürfnis der Patienten und der Dringlichkeit ihrer Erkrankung. Das sind nach Bundesärztekammerpräsident Jörg Dietrich Hoppe die Alternativen. Dabei, so Hoppe, zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages in Mainz, spreche er nur die unangenehme Wahrheit aus. Denn
wir Ärztinnen und Ärzte, um das einmal ganz klar zu sagen, wollen keine Rationierung, keine Streichung von medizinischen Leistungen. Aber wir wollen auch nicht weiter für den staatlich verordneten Mangel in den Praxen und in den Kliniken verantwortlich gemacht werden.
Weil aber dieser Mangel, nämlich die Unterfinanzierung des Gesundheitssystems, fortbestehe, so Jörg Dietrich Hoppe, müsse es zu einer offenen Debatte kommen, wie viel ärztliche Leistung noch bezahlbar sei. Was welcher Patient an medizinischer Behandlung erhalte, liege zwar grundsätzlich im Ermessen des behandelnden Arztes, bei der Erstellung der Prioritätenliste sollten die Mediziner aber nicht alleine entscheiden.
Deshalb fordern wir die Errichtung eines Gesundheitsrates, in dem Ärzte gemeinsam mit Patientenvertretern Empfehlungen für die Politik entwickeln, wie es zu einer gerechteren Verteilung der knappen Mittel kommen kann.
Ein Schritt zu mehr Ehrlichkeit sei die Rationierung mittels Prioritätenliste. Denn, so der Präsident der Bundesärztekammer, eine verdeckte Rationierung gebe es ja bereits heute, weil etwa das Personal in Kliniken unterbesetzt sei oder auch Kassenpatienten nicht mehr all die Leistungen erhielten, die sinnvoll seien. Eine Prioritätenliste mache dieses System nun eben transparent. Denn, so Hoppe,
mit den Mitteln, die uns heute zur Verfügung steht, werden wir den medizinischen Fortschritt zukünftig nicht mehr in Praxen und Kliniken abbilden können.
Die Rahmenbedingungen für ein geändertes Gesundheitssystem mit einer Prioritätenliste, wie sie etwa in Schweden bereits existiert, gibt die Politik vor. Und die wiegelt bereits ab. Klaus-Theo Schröder aus dem Bundesgesundheitsministerium.
Wir wollen, dass auch in Zukunft alle, um es deutlich zu sagen, am medizinischen Fortschritt teilnehmen, auch wenn sie keine ergänzende Privatversicherung abgeschlossen haben.
Jedoch, das musste der Staatssekretär zugestehen, so wie bisher wird sich das Gesundheitssystem nicht unterhalten lassen. Schröder vermeidet zwar das böse Wort von der Rationierung, spricht aber von einer Effizienzsteigerung.
Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wie können wir das System, das ist so und wird uns leider nicht erspart bleiben, auch immer wieder Schritt für Schritt optimieren, effektiver machen.
Die Debatte um Rationierung und Priorisierung im Gesundheitssystem wird den Deutschen Ärztetag in Mainz auch in den kommenden Tagen noch beschäftigen. Jedoch, Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat ihre Prioritäten bereits gesetzt. Sie reiste diesmal nicht zu den Ärzten nach Mainz, sondern zu einer Schweinegrippe-Konferenz nach Genf. Die Mediziner nahmen die Entschuldigung von Schmidts Staatssekretär dazu mit Humor.
Bitte ich um Verständnis, dass die Ministerin diese Entscheidung getroffen hat, nach Genf zu reisen, nicht nach Mainz zu kommen. Die Entscheidung ist ja schwer gefallen. Ich nehme das Bedauern gerne mit.
Vom Ärztetag in Mainz, Lutz Heiser, und zur Debatte über die Gesundheitsversorgung beim Deutschen Ärztetag nun auch unser Kommentar von Andreas Sperling.
Auf Ärztetagen und in Radiokommentaren darf man schon mal träumen. Von einem neuen, ganz anderen Gesundheitssystem. Einem, in dem der Patient im Vordergrund steht, das Topmedizin zum fairen Preis bietet, das gute Ärzte auch angemessen honoriert und in dem einfach alle nur das Beste wollen. Klingt gut, ist aber nur ein Traum. Denn in der Realität müssen wir mit und an dem arbeiten, was wir haben. Und das ist ein System mit Stärken und Schwächen. Eines, das im Laufe der Jahre Opfer vieler Kunstfehler geworden ist, aber auch eines, das immer noch als weltweit führend gepriesen wird. Die deutsche Ärzteschaft stürzt sich im Moment auf die Schwächen des Systems. Das ist ihr gutes Recht und das ist auch ein Stück weit berechtigt. Aber es gibt eine Grenze und diese Grenze ist erreicht, wenn unter dem Deckmantel des Patientenwohls die Patienten fahrlässig verunsichert werden. In den Reden auf diesem Ärztetag bekommen Bürgerinnen und Bürger so einiges zu hören. Die Ärztevertreter wollen Prioritäten setzen. Sie schlagen eine Rangliste für Behandlungen vor, wonach die eine Krankheit in der Therapie Vorrang hat vor einer anderen. Das bedeutet unterm Strich nichts anderes als, das Leiden des einen ist mehr wert als das des anderen. Das ist ein Druckmittel, aber kein Modell für die Praxis. Da ist es kein weiter Weg mehr zu dem einst verdammten Vorschlag des JU-Vorsitzenden Missfelder, künstliche Hüftgelenke für 80-Jährige nicht mehr zu bezahlen. Das Nein aus Berlin kam heute so prompt wie entschieden. Wer so mit den Patienten spielt, um eigene Interessen durchzusetzen, setzt am Ende seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Und das können sich Ärzte nun wirklich nicht erlauben. Ihr Image ist ramponiert genug nach all den Berichten über verweigerte Leistungen, Vorkasse für Standardbehandlungen und eine Zweiklassenmedizin im Praxisalltag. Es ist immer einfach, in schwierigen Zeiten nach der Politik zu rufen. Dabei liegt die Lösung für viele Probleme ganz woanders. Wenn so mancher Arzt im Moment zu Recht beklagt, dass sich seine Bezahlung durch die aktuelle Reform verschlechtert hat, dann soll er sich an seine Interessenvertreter, an die kassenärztlichen Vereinigungen wenden. Die haben das aktuelle System mit ausgehandelt. Die bekommen das Geld, mehr Geld als je zuvor, aus dem Gesundheitsfonds und verteilen es an die Mediziner. Und die kassenärztlichen Vereinigungen müssen jetzt schleunigst dafür sorgen, dass Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Sie sollten das im eigenen Interesse tun, denn genauso laut wie die Kritik am Gesundheitsfonds ist mittlerweile die Kritik an diesen kassenärztlichen Vereinigungen. Sie verschlingen eine Menge Geld, sie haben einen enormen Personalbedarf und es muss die Frage erlaubt sein, ob es nicht auch ohne sie geht. Das Gesundheitswesen mit seinen Stärken und Schwächen hat derzeit viele Baustellen. Sei es die Tatsache, dass wir keine 250 Krankenkassen brauchen, dass Jahr für Jahr viele Beitragsmilliarden in unbekannten Kanälen versickern, dass Landärzte fehlen und dass es immer noch eine hohe Zahl von teuren Mehrfachuntersuchungen gibt. Da ist viel zu tun und viel zu verhandeln, aber konstruktiv wohlgemerkt. Sonntagsreden auf Ärztetagen helfen da wenig.
Ein Kommentar von Andreas Sperling. Und wer angesichts der Debatte über rationierte Behandlungen, zusätzliche Praxisgebühren und Ähnliches den Arztbesuch am liebsten ganz streichen möchte, der kann bei leichteren Malaisen erst einmal die Apotheke um die Ecke aufsuchen. Dort wird er weiterhin einen kompetenten Apotheker als Inhaber antreffen und nicht nur einen Medizinverkäufer im Auftrag einer Pharmakette, wie es der Arzneimitteldiscounter Doc Morris gegen das geltende deutsche Recht erstreiten wollte. Der Europäische Gerichtshof aber hat heute das deutsche Recht bestätigt. Aus Luxemburg, Wolfgang Landmesser.
Die Urteilsverkündung dauerte nur wenige Sekunden, doch der eine Satz hat es in sich. Denn auf dem deutschen Apothekenmarkt bleibt vorerst alles beim Alten. Die Pläne von Discountern und Arzneimittelhändlern, Apothekenketten aufzubauen, bleiben vorerst in den Schubladen. Auch die Pläne der Internetapotheke Doc Morris. Entsprechend enttäuscht war Doc Morris-Chef Ralf Dayinghaus.
Ich bin persönlich enttäuscht, aber am langen Ende hatten wir hier ja die schöne Situation, dass wir grundsätzlich nicht verlieren konnten. Wir haben dafür gekämpft, dass das Apothekensystem liberalisiert wird. Nun bleibt es beim Status quo. Wir haben uns mit dem System, mit der Situation, wie wir sie heute haben, ja auch bisher schon sehr gut arrangiert.
150 Doc Morris-Filialen gibt es derzeit in Deutschland, allerdings in einem Franchise-System. Das heißt, der Apotheker ist auch der Inhaber. Doc Morris wollte aber auch Eigentümer werden und im großen Stil Apotheken kaufen. Wie bei der Apotheke in Saarbrücken, die Doc Morris vor fast 3 Jahren eröffnet hatte, genehmigt vom saarländischen Gesundheitsministerium. Die saarländische Apothekerkammer klagte dagegen und das Verwaltungsgericht Saarbrücken verwies den Fall an den EuGH. Über das Urteil für das Fremdbesitzverbot ist Apothekerkammerpräsident Manfred Saar erleichtert.
Erleichtert deshalb, weil es das Ende der inhabergeführten Apotheke zumindest mittelfristig bedeutet hätte. Man sieht diese Tendenzen beispielsweise in Ländern wie Polen oder in Lettland, wo nach Auftreten von Ketten die inhabergeführte Apotheke immer mehr zurückgedrängt wird, weil natürlich diese Ketten ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben als der einzelne Apotheker.
Der Europäische Gerichtshof folgte in seinem Urteil dem Gutachten des Generalanwalts des EuGH. Zwar sei die in Europa geltende Niederlassungsfreiheit eingeschränkt, wenn nur Apotheker Eigentümer einer Apotheke sein können. Beschränkungen seien aber gerechtfertigt, wenn es um eine sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung gehe, heißt es in der Urteilsbegründung. Arzneimittel würden sich grundsätzlich von anderen Waren unterscheiden und deswegen könne ein Land besondere Vorsorge treffen, wie mit dem Fremdbesitzverbot. Demnach darf ein Apotheker in Deutschland maximal 4 Niederlassungen betreiben. Inhaber muss immer er selbst sein und keine Firma. Auch wenn die Apotheker Recht bekommen haben, der Service der klassischen Apotheken müsse besser werden, sagt Manfred Saar.
Das ist auch ein Auftrag an uns, es in Zukunft gut und besser zu machen, also das ständige Bemühen, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Wir dürfen uns auf diesem Urteil nicht ausruhen. Immerhin könnte ja die nationale Gesetzgebung auch anders beschließen.
Auch wenn es vorerst keine Apothekenketten geben wird, neue Geschäftsmodelle machen den alteingesessenen Apothekern immer stärker Konkurrenz. Medikamente werden über das Internet vertrieben, Drogerien wollen ihr Sortiment um nicht rezeptpflichtige Medikamente erweitern. Und auch Doc Morris will trotz des Dämpfers aus Luxemburg weiter expandieren, sagt Ralf Dehinghaus.
Wir werden dafür sorgen, dass es in allen Städten, an allen signifikanten Stellen Doc Morris Apotheken geben wird, so wie wir heute in Köln und Düsseldorf und so weiter schon viele Doc Morris Apotheken haben. Das wird es weitergehen. Von daher habe ich dann ein lachendes und weinendes Auge im Moment.
Wer in Hamburg die U-Bahn nimmt oder wer in Köln in den Bus steigt, hat allenfalls Sorge, den Anschluss zu verpassen. Wer sich auf deutschen Flughäfen Sicherheitskontrollen unterzieht, betrachtet dies als Routinemaßnahme. Angst, Opfer terroristischer Gewalt zu werden, hat wohl kaum einer. Doch die Vorbereitungen von Anschlägen durch die Kölner Kofferbomber oder durch die sogenannte Sauerlandgruppe haben gezeigt, dass sich die Deutschen nur dank aufmerksamer Sicherheitsorgane und dank eines Quantum Glücks noch so sicher fühlen können. Wie sicher das Land ist, darüber gibt alljährlich der Verfassungsschutzbericht Auskunft. Die neuesten hat Bundesinnenminister Schäuble heute vorgestellt.
Der Verfassungsschutzbericht ist Ausdruck der Grundentscheidung unseres Grundgesetzes für eine wehrhafte Demokratie. Dem dient die Arbeit unserer Verfassungsschutzbehörden. Die vollziehen diese Arbeit zum Schutz unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen Verfassungsordnung und berichten darüber.
Und deshalb haben die Verfassungsschützer folgende Zahlen erhoben. Die erfasste politisch motivierte Kriminalität von rechts bis links stieg 2008 im Vergleich zu 2007 von ca. 28.500 auf fast 32.000 Delikte. Dies ist ein Zuwachs von 11% innerhalb eines Jahres. Dabei stellten die Verfassungsschützer fest, dass die Zahl der Gewalttaten und sogenannten Propagandadelikte im rechten Spektrum bei weitem überwiegt. Die höchste Gefährdung geht nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nach wie vor vom islamistisch geprägten internationalen Terror aus. Besonders gefährlich ist hier eine neue Taktik der verschiedenen Terrorgruppen. Sie rekrutieren ihre ausgesuchten Täter zunehmend aus den Anschlagsländern selbst, um dann unter perfekter sozialer Tarnung Angriffe vorzubereiten.
Es gibt eben in Deutschland leider ein erhebliches islamistisches Personenpotenzial, zu dem auch deutsche Konvertiten gehören. Islamisten, die in Deutschland aufgewachsen sind, werden mittlerweile in terroristischen Ausbildungslagern im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet geschult, um in ihren Heimatländern terroristische Aktivitäten zu unterstützen und Anschläge vorzubereiten.
Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm sieht mit wachsender Besorgnis, dass sich im Internet zunehmend deutschsprachige Drohbotschaften gegen die Bundesrepublik von islamistischen Terroristen finden. Und
das ist im Vergleich zu etwa dem Zeitraum vor einem Jahr eine neue Qualität, so sehen wir das jedenfalls. Das heißt, Deutschland wird gezielt adressiert. Und das kann man eigentlich nur so bewerten, als dass Deutschland, davon waren wir auch früher schon ausgegangen, im Zielspektrum des islamistischen Terrorismus liegt.
Was natürlich nicht zuletzt mit Deutschlands Militäreinsatz in Afghanistan zu tun hat. Mit Blick auf den Rechtsradikalismus sprach Innenminister Schäuble von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in dieser Szene und Tendenzen, die innerhalb der NPD zu ganz neuen Kräfteverhältnissen geführt haben.
Die Zahl der NPD-Mitglieder ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen, aber die Zahl der Neonazis, und das ist beunruhigend, ist erneut gestiegen. Und das neonazistische Spektrum gewinnt innerhalb der NPD größeren Einfluss. Und das ist natürlich im Hinblick auf eine mögliche weitere Radikalisierung zusätzlich besorgniserregend.
Was aber zum jetzigen Zeitpunkt einen weiteren Verbotsantrag gegen die NPD noch nicht nahelege, so Schäuble.
Ich halte nichts davon, Verbotsverfahren zu betreiben, die auf tönernen Füßen stehen.
ein Beitrag von Dietmar Riemer aus Berlin. Tag für Tag wurden die Briten mit immer neuen Details konfrontiert, wie sich die Abgeordneten des Parlaments private Annehmlichkeiten aus Steuergeldern finanzieren ließen. Die Spesenordnung machte es möglich. Umfragen zeigen, dass das Vertrauen der Briten in ihre politische Klasse zutiefst erschüttert ist. Premierminister Gordon Brown zögerte lange. Zur Stunde versucht er, mit einer Pressekonferenz zu retten, was zu retten ist. Schon vorab wurde aber bekannt, dass Parlamentspräsident Martin zurücktritt. Aus London, Barbara Wiesel.
Es ist ein Traditionsbruch sondergleichen. Der als überparteilich und unantastbar geltende Speaker des britischen Unterhauses, der den Parlamentssitzungen in goldverzierter Robe vorsitzt und den die Abgeordneten nur mit ausgesucht umständlicher Höflichkeit ansprechen, muss sein Amt niederlegen. Das ist zum letzten Mal vor über 300 Jahren passiert. Hintergrund ist der Spesenskandal, der seit rund 2 Wochen das politische Leben in Großbritannien vergiftet. Zahlreiche Parlamentarier aus allen Parteien hatten sich aus der Kasse des Unterhauses die unglaublichsten Ausgaben erstatten lassen. Da wurden Tennisplätze repariert, Burggräben gereinigt, Gärtnerrechnungen eingereicht, Kronleuchter und Heimkinoanlagen gekauft. Die Zeitung The Telegraph veröffentlicht täglich neue Einzelheiten. Und die Wut der Briten auf ihre politische Klasse steigt von Tag zu Tag. Die Abgeordneten aber, die nicht durch die Affäre belastet sind, konzentrierten ihren Zorn auf die Person des Speakers. Sie warfen Michael Martin vor, er habe die Brisanz der Sache nicht rechtzeitig erkannt, nicht gegengesteuert und vor allem eine Reform der Spesenregelung verschleppt. Tagelang hatte Labour-Mann Martin sich gegen die Kritik taub gestellt. Gestern entschuldigte er sich schließlich.
I am profoundly sorry.
Der Schaden, der dem Parlament durch die Sache entstanden sei, tue ihm sehr leid. Aber es war zu spät. Ein Abgeordneter der Konservativen tat das Unerhörte. Er brachte einen Misstrauensantrag gegen den Speaker ein.
Members on all sides have now tabled a substantive motion calling for a vote of no confidence in you.
Es liegt ein solcher Antrag von verschiedenen Seiten des Parlaments vor. Wann können wir ihn diskutieren, um einen neuen Speaker zu wählen, der Westminster aus dem Sumpf befreit, fragt Douglas Carswell. Das gab es noch nie. Und auch die verzweifelten Ordnungsrufe von Martin konnten sein Schicksal nur noch um einen Tag aufschieben. Heute am Vormittag entzog Gordon Brown ihm schließlich das Vertrauen.
For the Speaker to tell the House of Commons first what his intentions are.
Es ist eine Sache des Speakers, dem Unterhaus selbst zu erklären, was seine Absichten sind. Es ist nicht Sache des Premierministers, ihm das zu sagen, aber da war der Fall bereits klar. Martin blieb nichts als eine Abdankung in knappsten Worten. Ich habe immer geglaubt, dass das Haus am stärksten ist, wenn es sich einig zeigt.
In order that unity can be maintained, I have decided that I will relinquish the office of Speaker.
Damit die Einigkeit erhalten bleibt, gebe ich mein Amt zum 21. Juni auf. Damit können noch vor der Sommerpause ein neuer Speaker gewählt werden. Für den Mann, der aus allerkleinsten Verhältnissen in eines der höchsten Ämter des Staates aufgestiegen ist, der als Symbol auch für die soziale Offenheit und Vielfalt der Labour Party steht, ist das eine persönliche, für seine Partei aber eine schwere politische Niederlage. Und es ist eine weitere Schlappe für Premierminister Gordon Brown, der in der vergangenen Woche wieder einmal zögerlich auf den Spesenskandal reagiert hatte. Demgegenüber handelte Oppositionsführer Cameron schnell und entschlossen. Und der Konservative nutzt jetzt die Chance, Neuwahlen zu fordern und trifft damit die Stimmung einer Mehrheit der Briten.
Verglichen mit europäischen Standards klingen die Ziele bescheiden für die USA, aber kommen sie einer Revolution gleich. Bis 2016 sollen die Autos eines Herstellers im Schnitt nur noch 6,6 Liter Benzin verbrauchen und damit rund ein Drittel weniger als heute. Auch der Schadstoffausstoß soll landesweit einheitlich begrenzt werden. Diese Pläne stellt Präsident Obama zur Stunde genau vor. Es sollen einem seiner großen Ziele dienen, nämlich dem Klimaschutz. Eines der großen außenpolitischen Ziele Obamas ist die Förderung des Friedensprozesses im Nahen Osten. Doch da ist der amerikanische Präsident auf die Kooperation der Israelis und Araber angewiesen. Dass es nicht leicht wird, hier voranzukommen, das wurde deutlich beim Antrittsbesuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Washington. Aus der amerikanischen Hauptstadt Ralf Siener.
Die Körperhaltung distanziert, die Mienen ernst, die Worte um Höflichkeit bemüht. Die Distanz zwischen Amerikas Präsidenten Obama und seinem Gast Benjamin Netanyahu war unübersehbar und unüberhörbar, auch wenn Israels Premier betonte, Israel wolle die Palästinenser nicht regieren, aber ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt auch keinen souveränen Staat in Aussicht stellen, ergänzte Netanjahu später vor israelischen Journalisten. Peinlich bemüht, vor der internationalen Presse Obamas Lieblingsvokabel von der Zwei-Staaten-Lösung erst gar nicht in den Mund zu nehmen.
The goal has to be an end to conflict.
Es gelte, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu beenden, formulierte Netanjahu betont allgemein. Doch wenige Stunden vor seinem Abflug nach Washington hatte er noch einmal alles getan, um genau diesen Konflikt anzuheizen. Und zwar mit einem Ja der israelischen Regierung zu neuen jüdischen Siedlungen im besetzten Palästinensergebiet.
The latest news that Israel will build 20 new houses on a former army outpost in the West Bank.
Die Fundamente für 20 neue Häuser in der Westbank werden gerade gegossen, meldeten die US-Nachrichtensender, während Obama zeitgleich im Weißen Haus forderte. Israels Siedlungsausbau in den Palästinensergebieten müsse sofort gestoppt werden, auch wenn das der Regierung seines Gastes Netanjahu nicht leicht falle. Palästinensische Politiker lobten später Obamas klare Worte. Israels Premier hingegen kommentierte die Aufforderung des US-Präsidenten zum Siedlungsstopp mit keiner Silbe. Netanjahu interessiert nicht, dass er mit jedem neuen Siedlungsfundament Obamas Ziel untergräbt, das Verhältnis der USA zur arabischen Welt zu verbessern. Benjamin Netanjahu machte in Washington klar, dass es für seine Regierung in absehbarer Zeit nur ein existenziell wichtiges Thema gibt. Den Iran von der Entwicklung nuklearer Waffen abzuhalten. Wenigstens in diesem Ziel sind sich Netanjahu und Obama einig.
We're not going to have talks forever.
Man werde nicht endlos mit der Führung in Teheran sprechen, während die weiter aufrüste, betonte der US-Präsident. Nach den iranischen Präsidentschaftswahlen im Juni müsse man ernsthaft mit Teheran verhandeln und bis zum Jahresende klare Fortschritte erzielen, sonst drohten Konsequenzen. Alle Optionen, auch die militärische, bleiben auf dem Tisch. Das gelte auch für Obama in puncto Iran, betonte Netanjahu und zitierte damit ganz bewusst eine Lieblingsformel von Ex-Präsident Bush. Damit allen klar war, Bush und nicht Obama ist aus Netanjahus Sicht der wahre Freund Israels.
Der Wirtschaftsfonds Deutschland soll Unternehmen helfen, die Wirtschaftskrise durchzustehen. Der Warenhaus- und Touristikkonzern Arcandor etwa hofft auf den Fonds. Zu solchen konkreten Beispielen wollte das Wirtschaftsministerium heute allerdings keine Stellung nehmen, als es eine erste Zwischenbilanz der Arbeit des Wirtschaftsfonds Deutschland zog. Aus Berlin, Frank-Christian Starke.
Trotz erster Anzeichen der Konjunkturerholung, trotz der Konjunkturpakete, die langsam zu wirken beginnen, die deutsche Wirtschaft ist noch lange nicht über den Berg. Das machte Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Schauerte am Vormittag in Berlin deutlich.
Ich glaube, dass die Frage der Liquiditätsversorgung im August, September, Oktober ihre eigentlichen Bewährungsproben haben wird.
Wichtig sei deshalb, dass die Probleme im Bankensektor schnell gelöst werden, dass man mit dem Modell der Bad Banks weiterkomme. Und das ist nicht nur für die Banken selbst von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die deutschen Unternehmen, gerade für den Mittelstand. Denn klemmt es im Interbankenverkehr, dann brauchen die Geldinstitute ihr Kapital für die eigenen Risiken und können weniger Kredite an Firmen geben. Viele Unternehmen sind aber auf Kredite angewiesen, stehen sie doch an Auftragseinbruchsabrisskanten, wie es der Staatssekretär ausdrückte. Als Brücke über diese steilen Abgründe, die sich da auftun, hat die Bundesregierung den Wirtschaftsfonds Deutschland geschaffen. Ein gewaltiges Bürgschafts- und Kreditprogramm mit einem Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro. Dazu kommen 15 Milliarden Euro speziell für den Mittelstand. So sollen eigentlich gesunde Firmen davor bewahrt werden, in den Abgrund, sprich die Insolvenz, gerissen zu werden. Unter dem Strich stimmt die erste Bilanz. Ein Beleg dafür: allein im April wurden bei den zuständigen Bürgschaftsbanken über 750 Anträge bewilligt, 118 Millionen Euro im Volumen. Auch Kredite werden zunehmend beantragt, die Bearbeitungszeiten dabei kürzer.
Die deutschen Banken werden durch die Finanzkrise wohl weiter belastet. Davon geht jedenfalls die oberste deutsche Bankenaufsicht aus. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, hat heute vor weiteren Kreditausfällen gewarnt. Die BaFin kann sich derzeit vor Arbeit kaum retten, steht aber auch selber in der Kritik. Einzelheiten von Marita Knipper.
Nur ungern ließ sich Deutschlands oberster Finanzaufseher Jochen Sagnow heute auf die Kritik an der Arbeit der Behörde und eventueller mangelnder Bankenaufsicht ansprechen. Auf die Frage nach der gestrigen Kritik des deutschen EU-Kommissars Günther Verheugen, der gesagt hatte, die BaFin habe die Dinge laufen lassen und die Zulassung hochriskanter Geschäfte nicht gestoppt, reagierte Jochen Sagnow leicht gereizt.
Was soll ich mit Dingen anfangen, die über die Zeitung hier reingespielt werden? Dazu kann ich wirklich nichts sagen.
Dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für Bankprüfungen deutlich lahmgelegt sei durch die Aufbereitung von Akten für den Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Aufklärung der Fasspleite der Hypo Real Estate, vermochte die zuständige Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger auch nicht ganz zu dementieren.
Ich möchte schon betonen, es geht hier um einen beschränkten Zeitraum, denn der Untersuchungsausschuss wird ja nicht die nächsten 2 Jahre tagen.
Bankenaufseherin Lautenschläger fügte hinzu, dass die Bankenaufsicht vor allem Risikoprüfungen leiste, das heißt in vermuteten einzelnen Risikofällen. Immerhin hat die Zahl der Sonderprüfungen von Banken im letzten Jahr zugenommen. Tatsache ist, die Bankenkrise ist noch lange nicht beendet. Das steht für den Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Jochen Sagnow fest.
Niemand kann heute eine belastbare Aussage darüber treffen, welche Erträge eine Bank nach Überwindung der Finanzkrise und der Rezession in Zukunft erwirtschaften wird.
Schon gar nicht im Bereich der faulen, inzwischen giftig genannten Papiere, die noch in den Bankbilanzen lagern. Und von denen viele noch weiter an Wert verlieren werden, da sich der Häusermarkt in den USA noch weiter verschlechtert hat. Insoweit, sagt Jochen Sagnow, sei es ein Befreiungsschlag, dass Banken bald diese Papiere in sogenannte Bad Banks auslagern können.
Das Privatleben Joschka Fischers war vielfach in den Schlagzeilen, manchmal von ihm selbst thematisiert, oft zu seinem Missvergnügen. Doch er muss es sich gefallen lassen in bestimmten Fällen, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, das urteilte heute der Bundesgerichtshof und wies seine Klage Fischers gegen die Zeitschrift Die Bunte in letzter Instanz zurück. Aus Karlsruhe Martin Röber.
Das Blatt hatte im Sommer 2006, kurz nach Fischers letzter Teilnahme an einer Fraktionssitzung, über die Ruhestandsgestaltung des grünen Politikers berichtet. Schlagzeile: Nobel lässt sich der Professor nieder. Ein Bild zeigte die zur Renovierung eingerüstete, frisch erworbene Villa Fischers im Berliner Nobelviertel Grunewald. Und Bunte stellte die Frage, wie hat der Politiker im Ruhestand das bezahlt? Immerhin kosten vergleichbare Grundstücke rund 1,5 Millionen Euro. Die Story ließ Fischer kalt, ihn störte das Foto seines neuen Efeu-umrankten Heimes. Die Veröffentlichung verletze ihn in seinen Persönlichkeitsrechten, deshalb die Klage auf Unterlassung. Streitwert genau 33.333,33 €. Der Bundesgerichtshof urteilt pressefreundlich. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Story überwiege. Fischer gehöre zu den herausragenden Persönlichkeiten im politischen Leben. Da will man schließlich wissen, wie finanziert man eine solche Villa? Wie werden Politiker bezahlt? Wie steht es mit ihren Nebenverdiensten, etwa als Politikprofessor in Princeton? Und dazu darf man auch ein Bild des Hauses zeigen.
Und zum Schluss noch zum Sport. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld verknüpft das sportliche Schicksal mit Trainer Jörg Berger. Der 64-Jährige folgt dem entlassenen Coach Michael Fronzek nach, der nach der 0-6-Niederlage in Dortmund seinen Posten räumen musste. Jürgen Knopp.
Alles liegt in den Händen von Jörg Berger, dem sogenannten Feuerwehrmann der Trainer Zunft. Einen Spieltag vor Saisonende soll er für Bielefeld retten, was noch zu retten ist, absteigen oder doch noch drinbleiben in der Bundesliga. Viel ändern an Strategie oder an der Form der Mannschaft kann der neue Mann nicht. Nur wenn's im Kopf stimmt, machen auch die Beine mit. Das hat Berger bei seiner Präsentation heute in Bielefeld nochmals unterstrichen.
Es ist eine mentale Frage. Es ist eine Frage auch sicher auch des Willens und der kämpferischen Einstellung. Aber da gehört alles zusammen. Da gehört nämlich zusammen, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass der Einzelne an sich glaubt. Und wenn ich jetzt die Psyche nehme und wenn ich jetzt das andere nehme, dann könnte ich fast sagen, es sind 80-90%, was sich im Kopf abspielt bei so einem Spiel. Weil ja jeder weiß, dass wenn das letzte Spiel stattfindet, dass man dann nicht mehr die Zeit hat, was zu korrigieren.
Jörg Berger soll Bielefeld mit einem Sieg gegen Hannover 96 in Liga 1 halten. Mit 5 Neulingen und einem Rückkehrer beginnt die deutsche Nationalmannschaft in der kommenden Woche ihre Asienreise. Bundestrainer Joachim Löw hat unter den 18 Spielern dabei erstmals auch Schalkes Torwart Manuel Neuer, den Wolfsburger Christian Gentner, Tobias Weiß von Hoffenheim sowie die beiden Stuttgarter Kakao und Christian Tresch nominiert. Auch Robert Huth vom FC Middlesbrough erhält nach 2 Jahren Pause wieder eine Chance. Die DFB-Elf testet ihre Form in Asien am 29. Mai gegen China und am 2. Juni gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.
Soweit das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen von unseren Internetseiten ndrinfo.de oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.